Herr Koppelmann, das Schweigende Mädchen ist inzwischen die 8. Hörspielproduktion nach einem Text von Elfriede Jelinek, die Sie für den BR produzieren und gemacht haben. Würden Sie sagen, Sie haben inzwischen schon ein Prinzip entwickelt, wie Sie sich diesen sehr anspruchsvollen und auch umfangreichen Texten von Elfriede Jelinek für eine Hörspielbearbeitung annähern?
Nein. Also es ist jedes Mal eine neue und auch immer eine andere Herausforderung, wobei Herausforderung vielleicht ein bisschen zu gewaltig klingt. Nein, es ist, man muss sich auf jeden ihrer Texte neu einstellen, weil die Themen, Komplexe, an denen sie sich abarbeitet mit den Texten, immer wieder eine neue und eine individuelle Vorbereitung bedürfen. Also ist es etwas wie zuletzt die Wirtschaftskomödie, das den industriellen wirtschaftlichen Komplex oder den Bankenwirtschaftskomplex betrifft, dann heißt es die Erarbeitung der Grundlage, auf der sie geschrieben hat, auch herbeizuholen. Ist es das Schweigende Mädchen wie jetzt, dann ist es der NSU-Komplex. Und so führt mich Elfriede Jelinek und ich glaube auch die Rezipienten immer wieder an aktuelle Themen ran, die man so ein bisschen gestreift hat, wenn man so normal aufmerksam Tagespolitik, Tageszeitungen verfolgt, aber in einer Intensität dann bei ihr, dass man halt eben nochmal ganz anders in die Themen einsteigen muss. Und so muss man sich eben von Text zu Text die jeweiligen Themen eben erarbeiten. Und ich finde das eine für mich sehr spannende und ja wichtige Arbeit, einfach das, was ich auch nachher beim Hörer erzeugen möchte, dass also gewisse Gedankenräume, dass gewisse Reflexionsräume geöffnet werden, dass etwas ganz Ähnliches bei mir vorweg passiert. Also, dass ich mich darauf einlasse, auf das Thema, dass ich Anstöße bekomme, auch bestimmte Sachen zu reflektieren. Erst einmal natürlich auch in einem deduktiven Sinne, ihr auf die Schliche zu kommen, was sie an Assoziationsmustern entwickelt dazu. Und so erst einmal zu dekodieren, wo dieses Feld sich hin öffnet und sich dem dann aussetzen und zu gucken dann, wie das in der Übertragung am besten funktioniert.
Also ich würde das auch so sehen, wenn man sich mit diesen Texten auseinandersetzt, steht eigentlich der Anspruch erstmal einer eigenen Recherche. Die Frage, die sich mir aber dann doch auch immer wieder aufdrängt, ist die, was kann ich da eigentlich im Grunde wirklich, Sie haben es schon erwähnt, vom Rezipienten dieses Textes in der Form des Hörspiels jetzt auch erwarten? Wie genau muss er informiert sein, um wirklich diesen tiefen Bohrungen folgen zu können und einen Gewinn daraus zu ziehen?
Ich glaube, es gibt da unterschiedliche Näherungsmöglichkeiten. Einerseits, glaube ich, kann man auch ganz unreflektiert, also eine Offenheit ihren Texten gegenüber vorausgesetzt, kann man also auch ganz unvorbereitet auf sie sich einlassen, weil sie, sagen wir, jenseits des Konkreten immer im Allgemeinen noch einen ganz wesentlichen Denkraum eröffnen. Also sagen wir, hier ist es, auch wenn wir uns mit dem NSU-Prozess im Besonderen vielleicht nicht auskennen, kennen wir eine gewisse Form von Prozessrhetorik aus Gerichtsfilmen, aus anderen Verfahren, die eben in der Tagespresse erzählt worden oder nacherzählt worden sind. Und erleben hier, was bei ihr, glaube ich, immer eine ganz zentrale Position ist, auch wieder ein hinter die Sprache schauen. Also welche Rhetorik in einem Gerichtssaal funktioniert. Also der Erkenntnis- und Wahrheitsprozess eines Gerichtes eigentlich ist. Und einen anderen Komplex, also der dann ja etwas, sagen wir, historisch-geschichtlich Deutsches beinhaltet, eben verdrängte Geschichte und dann eben wieder aufkommende, also der gesamte Narzissmus-Komplex, der verarbeitet ist, auch der ist, sagen wir ja, immer grundsätzlich mitschwingend in unserer persönlichen Erfahrung. Und diese Verdichtungsräume, die sie herstellt, kann man, glaube ich, auch ohne ganz genaue Sachkenntnis des NSU-Prozesses wahrnehmen. Interessanter, glaube ich, aber ist es natürlich, wenn man die vielen Eckpunkte, und da sie ja immer sehr, sehr, sehr genau an den Fakten entlang arbeitet, ist das natürlich für diejenigen, die auch tief in der Materie stecken, ein ganz neuer Erkenntnisprozess, der angestoßen wird, weil sie eben tatsächlich eben immer jenseits der Kolportage, also dem Nacherzählen eines Kriminalfalles, andere Verknüpfungen herstellt und damit vielleicht ja auch wieder einen Denkanstoß dem Rezipienten gibt, sich auch neu mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen und sich darin auch neu zu verorten.
Wie stark sind denn eigentlich die Nachfragen bei den Schauspielern, was diese ganzen Anspielungen, diese Momente betrifft? Sind stark. Die da? Also das, da ist man erstmal am gemeinsamen aus.
Und man ist häufig als Regisseur blank da. Also das heißt, sie hat da verfügt da über einen ganz anderen Rezeptionsapparat, um so eine Geschichte profund eben in den Details auszulasten. Und sie verkleidet ja auch vieles, sodass man erst einmal irgendwie suchen muss, in welchem Kontext stand das jetzt, weil das liegt ja nicht nebeneinander, sondern durcheinander. Und die Puzzlestücke müssen dann erst sortiert werden. Ah ja, das meint eben, das bezieht sich auf das und das. Das Schweigen dort ist gar nicht das Schweigen der Zschäpe, das gemeint ist, sondern dass der Autorin plötzlich und solche Sachen, solche Überlagerungen gibt es. Und da gibt man sich gemeinschaftlich auf den Weg. Und das ist beim Hören wie beim Produzieren das Gleiche. Wenn der Widerstand gebrochen ist, dass das Quark ist, also was die meisten erstmal annehmen, also dass das Unsinn ist, der da zusammengeschrieben ist, dass ihre Assoziationen Blödsinn sind, die Verbindungen doof, die Karlauer schrecklich. Wenn dieser Widerstand erstmal wegfällt und man sich auf die Sprache einlässt, dann stellt man fest, und das stellt jeder Schauspieler eigentlich in der Produktion fest, also es ist noch keiner aus dem Studio rausgegangen und war genauso skeptisch wie vorher. Alle stellen fest, dass das Sprechtext, das Sprechmaterial, Schauspielermaterial, dass das dramatische Sprache ist, also die dich bewegt als Gefäß. Und wenn man sich nicht mehr dagegen sträubt, sondern sagt, ah, guck mal, was da passiert. Und dieser schnelle Turn da drin, das ist irgendwie schön. Und das ist eher eine Liedzeile, die werde ich einfach auch melodiös begleiten. Und das als Spielmaterial auch für sich selber begreift, entsteht plötzlich eine Durchlässigkeit, die für alle dann eben eine Dynamik entwickelt. Also weil jeder darauf wieder anschließt an der Intensität seines Vorredners. Deswegen nehme ich die auch gerne ensemblehaft auf. Also damit ich so ein bisschen die Dynamik der Einzelnen immer im Übertrag auf den anderen habe. Und ich finde, immer kleben die Kollegen ganz vorne an dem Text dran. Also die sind nie leiernd oder sie hängen nie den Gedanken nach, sondern sie sind immer so schnell, wie der Text ist. Und das ist, finde ich, auf jeden Fall ein Kriterium, das für die Qualität dieser Texte spricht, dass die so einen Push haben. Also und dass die den Push auch auf den anderen übertragen, dass das Blatt ist, aber in dem Moment, wo es in den Mund kommt, irgendwie so richtig erst lebt, Bewegung ja. herstellt. Mhm. Und dass das allen Spaß macht, also sich auch dann eben auf die Suche zu geben.
Wenn ich mich recht erinnere, haben Sie im Gespräch zur Wirtschaftskomödie und wenn man eben die Produktion auch kennt, versucht im Grunde diese Schnipsel an Fakten auch zu integrieren in eine Hörspielfassung. Wie sieht es beim Schweigenden Mädchen aus?
Diesmal sind wir, also ist die Erweiterungsebene, sagen wir, eher eine musikalische Erweiterungsebene. Also ich arbeite diesmal überhaupt nicht mit dokumentarischem Material darin. Das ist auch ein bisschen, sagen wir, der gesamten Aufarbeitung des NSU-Zusammenhangs innerhalb des Bayerischen Rundfunks geschuldet. Denn gleichzeitig gibt es ja auch eine konkret an den Prozessberichten entlang arbeitende Dokumentation, die ausgestrahlt wird. Und so gibt es, sagen wir, eher eine Korrespondenzsendung eben in diesem Komplex, die man gegeneinander hören kann. Und ich glaube, die insofern genau die Funktion Bericht und Kommentar beinhaltet, sodass sich das in gewisser Weise hier verbietet, also das zu verdoppeln an der Stelle, weil es an anderer Stelle eben schon abgedeckt ist. Dafür ist diesmal Musik ein stärkerer Bedeutungsträger oder auch ein stärkeres narratives Element. Zeitblom hat eine Musik geschrieben, die etwas innerhalb des Textes aufnimmt, was einen großen Anteil in dem Text hat, nämlich eine Parallelführung der Thematik Jungfrau, Jungfrauengeburt im katholischen Kontext, also im neutestamentarischen Zusammenhang und Erlösergeburt, also ein bisschen die Heilsgeschichte, die auch darin erzählt ist. Und so arbeitet die Musik ein bisschen an diesem, sich an dem Sakralformat ab. Also auch das sagen wir in einem gewissen Assoziationsrahmen, der zwischen Gerichtssaal, Wahrheitsfindung und Kirche, Glauben, Heilsvermutung, Heilsverkündung funktioniert und da einen Kunstraum oder einen Erzählraum Kirche mit abbildet.
Mhm, also diese Überblendung, finde ich, ist akustisch ja wirklich sehr eindrücklich, nicht nur durch die Musik, sondern alle weiteren Elemente. diese Überblendung ist ja eine, die der Text hat. Also diesen Topos jüngstes Gericht
absolut,
überblenden ja. mit ja. dem Prozess, ja. NSU-Prozess, dem Gerichtsverfahren. Was ist dadurch eigentlich das, was Jelinek nicht erzählen will, aber welche These steckt denn da dahinter? Was ist dadurch Jelineks eigentliches Thema?
Also ich kann mich auch nur in einer Umkreisung dem annähern. Also da ist, sagen wir, im Kern der Geschichte ein schwarzes Loch, eine schweigende Person. Und das ist ja schon in einer gewissen Weise die Antithese zum Hörspiel, das Schweigen. Das schweigende Mädchen, das in diesem Zentrum sitzt, wird umkreist von Wahrheitssuchern in den verschiedensten Formen, also repräsentiert am deutlichsten durch den Richter, der nachfragt, und Zeugen, die versuchen eben das, was eben im Kern nicht ausgesagt wird, eben beizubringen. Also eine Art großes Menschenpuzzle, das eigentlich hergestellt wird, an einem Fall entlang, in dem der Kern, die einzige Person, die sehr genau dazu Aussage treffen könnte, schweigt. Und in gewisser Weise ist dieses Schweigen plötzlich, also transzendiert in einer gewissen Form. Also es wird ein Projektionsort, der von der Autorin Elfriede Jelinek genutzt wird, eigene Spekulationen herzustellen, die dieses Dreierbündnis, also dieser Kernzelle der beiden Uwes und von Beate Zschäpe, das also immer wieder neu ausgedeutet wird. Und sie transzendiert es insofern, als dass sie, also die biografischen Momente, also das ohne Vater aufwachsen, die plötzliche Schwangerschaft der Mutter von Zschäpe, mir hinein spiegelt in die Beziehung dieser drei. Also so, dass plötzlich eben eine Jungfrau Maria in Beziehung zu Erlösern steht, die also, sagen wir, einen Heilsauftrag gegeben haben, eine Erlösung Deutschlands suchen und also in dieser Verbrämung eigentlich ihre eigene Tatbegründung suchen. Und mit dieser einfachen Annahme erst einmal spielt sie alle möglichen Bewegungen von Beziehungen aus. Also beide der Männer, beide Uwes hatten eine Liebesbeziehung oder also zumindest eine sexuelle Beziehung zu Beate Zschäpe. Es ist eine Ménage à trois, die erzählt wird, die aber über das Sexuelle oder in der das Sexuelle irgendwann keine Rolle spielt oder diese Beziehung keine Rolle spielt, sondern der gemeinsame Tathintergrund. Und das, was da an Ideologie hintererzählt wird, korreliert, so glaube ich, im Assoziationsfeld von Elfriede Jelinek sehr stark mit einer ursprünglichen Glaubensideologie. Also was erst einmal irgendwie der Erlöser, der die Menschheit eben zu einem Guten führt, sich eben in diesen beiden Uwes reinkarniert. Und die darüber wachende Jungfrau Beate Maria, die einerseits eben Gebärerin dieser beiden Erlöser ist, aber umgekehrt auch irgendwas von Schutzpatronin oder die Fäden zusammenhält oder diese beiden dann in Anführungsstrichen jungen und naiven Täter eben als Klammer überwacht, die also und das ist so ein bisschen, glaube ich, die Spiegelung, die sie da vornimmt. Also ganz banal gesagt, sie einfach eine Entwicklungstradition oder eine Religionshistorie auch hinterlegt, die sagt also, dass ein bisschen der Motivation, also Ausgrenzung, dann Antisemitismus, was hier an der Stelle irgendwie immer nur im zweiten Glied eine Rolle spielt, aber auf jeden Fall das Identifizieren eines, wir sind auf der richtigen Seite, also wir haben die richtige Religion oder wir glauben an das Richtige und alle, die das nicht tun, sind eben Heiden oder eben gehören nicht in diesen Zusammenhang. Und das hat ja nun in unserer Geschichte immer wieder zu unterschiedlichen Verfolgungsstufen geführt. Und das ist so ein bisschen, was dann eben Jelinek, glaube ich, aus dieser ursprünglichen Heilsgeschichte entnimmt und dann eben fortführt, bis eben Bönhardt und Mundlos und Schäpe in der Gegenwart. Also ein Kontinuum konstruiert, das Anleihen eben im Testamentarischen nimmt und in der Verbrämung halt eben in der Geschichte immer wieder auch aufgetaucht ist. Also immer wieder als Begründung hergehalten hat.
Im Text selber haben wir ja so Sprechinstanzen, Figurationen benannt, wie der Prophet oder die Propheten, der Engel. Gleichzeitig gibt es zu diesen Instanzen ja auch Regieanweisungen, wie sie ihre Flügel tragen und so weiter. Was damit irgendwie aufgerufen ist, sind natürlich Topoi des Botentums, des Medialen, des Verkündens, des Weissagens, aber auch so eine Figuration wie die vom Engel der Geschichte bei Walter Benjamin, der vom Sturm, der aus dem Paradies kommt, in die Zukunft getragen wird, zwangsläufig, aber immer zurückschaut und in diesem Rückblick die Katastrophen der Vergangenheit, der Geschichte aufgetürmt sieht. Also dieses Bild bei Benjamin ist in gewisser Weise eine Art von Absage an linearer Erzählung, Geschichtserzählung, teleologischer Erzählung, wie sie mit Heilsgeschichte verknüpft werden kann. Es ist ein Bild der Stillstellung, eigentlich eher des Räumlichen als des Zeitlichen.
Jetzt, was träfe besser auf
genau,
die
das wäre jetzt
Texte
eben,
zu,
darf ich da ja, aber gleich anschließen, ja, weil es ist ja ein Sprachraum, das Hörspiel ist dann auch ein akustischer Raum. Der wird über 4 lange Teile etabliert und durchgespielt. Wie ist man da als Regisseur aber doch damit befasst, eine Art von Entwicklung, Dramaturgie über diese 4 Teile, über diese lange Strecke hin zu entwickeln oder eben auch nicht? Vor welcher Herausforderung steht man denn da?
Ja, also man verlässt, sagen wir so ein bisschen, wo ich mich sonst verorten würde, in der traditionellen Narration. Also ich möchte was erzählen als Regisseur. Ich habe ein Textmaterial, ich habe einen Text und den versuche ich in eine Form zu bringen, dass er möglichst eben meinen Empfänger auch erreicht. Also ein ganz klassisch narratives Verhältnis. Und das lässt sich auf Jelinek-Texte nur bedingt anwenden, weil Kausalitäten sich nicht schließen, es keine Entwicklungsdramaturgie gibt, es auch im klassischen Sinne eigentlich nichts von Spannungsbögen, von Motivketten gibt. Was wir aber haben, ist ein große Erzählfelder, die immer wieder in Überblendung gebracht werden und die immer wieder ein neues Changieren ermöglichen. Und so ist, sagen wir, das eher eine architektonische Aufgabe, also eine Text- oder Erzählarchitektonische Aufgabe, die immer wieder in den großen Raum, der irgendwann gesetzt ist, also ich hoffe, man versteht irgendwie relativ schnell, das handelt an einem Gerichtssaal und es gibt eine Parallelisierung zur Kirche. Und diese zwei Orte, die erst einmal nichts miteinander zu tun haben, werden an bestimmten Stellen übereinander geschoben und geben immer wieder ein neues Zwielicht oder eine neue Raumdynamik. Also in dem mal im Gerichtssaal plötzlich das Transzendierte, also Engel, Propheten, der Heiland selber, Gott selbst auftritt und innerhalb dieses realen Kontext eben handelt oder verhandelt, Wahrheit verhandelt. Oder ist es umgekehrt, dass plötzlich das Konkrete transzendiert, also eher in die Kirchen, in diesen Kirchenraum abwandert und eine ganz andere Dynamik oder Größenordnung annimmt im Verhältnis zum konkreten Fall, also eine Überhöhung herstellt, die eben überhistorisch wird, also die plötzlich nicht mehr ganz konkret an den Einzeltaten dieses NSU-Zusammenhangs klebt, sondern plötzlich eben tatsächlich, sagen wir, ganz andere geschichtliche Felder oder historische Felder eröffnet. Und was ich versuche, ist eine Art von Regelmäßigkeit ist falsch, aber dass man das eine immer noch weiß, wenn man das andere schon hört. Also dass man nie verliert, also den Kernpunkt dieses, warum es überhaupt zu dieser Überblendung kommt und warum man sich überhaupt in diesen Raum begeben sollte, dass das nie vergessen wird. Also dass man immer das Gericht noch im Hinterkopf hat, wenn man schon in einem komplett religiösen oder also einem komplett klerikalen Zusammenhang in der Erzählung ist und umgekehrt. Also das sagen wir immer noch, der Grund, der Anlass dieser Geschichtserzählung. Also es geht um einen Prozess gegen einen für uns auch, sagen wir in Deutschland, einen historischen Prozess, der uns ja auch über das konkrete Schicksal von Beate Zschäpe, Mundlos Bönhardt und ihren Opfern hinausführt, eben zu unseren eigenen Geschichtsbedingungen. Aus was ist die Bundesrepublik entstanden und mit welchen Geistern kämpft sie bis heute? Dass das der Anlass ist, sich an diesem konkreten Fall abzuarbeiten und ihn gleichzeitig aber auch über das Historische zu öffnen und die Grundfragen zu stellen, eben wo kommt das her, auf welchen Grundlagen, auf welchen kulturhistorischen Grundlagen basiert diese Art von Faschismus, Nazismus, Nihilismus, Menschenverneinung im weitesten. Also welche Bedingungen gibt es dafür und wo entstehen die im kulturhistorischen Zusammenhang?
Ein Mittel, das jetzt nicht erstmals auftaucht in Das schweigende Mädchen, sondern auch schon in der Wirtschaftskomödie und den Schutzbefohlenen da war, ist der Einsatz der Stimme von Elfriede Jelinek. Also sie kommt selber als Sprecherin vor. Das ist auch angelegt im Text, also jedenfalls in der unbearbeiteten Fassung gibt es ein Ich und das sind dann auch autorenbezogene Texte, die da mitschwingen. Es hat auch, das haben Sie im Gespräch zur Wirtschaftskomödie erläutert, natürlich mit einer Ökonomie der Inszenierung zu tun, Sprecherwechsel, Spannungsdynamik, Veränderungen durch so eine ganz andere Färbung, die mit dieser Stimme hineinkommt. Gleichzeitig, es gibt dadurch eine ganz klare, selbstreflexive Ebene des Textes. Die Autorin situiert sich in diesem Text. Wie denn bei Das schweigende Mädchen?
So umfangreich wie in keinem anderen Text bis jetzt. Also das Ich, das habe ich zum ersten Mal in dieser Form gelesen. Und tatsächlich spielt das schreibende Ich auch innerhalb der Geschichte eine sehr, sehr große Rolle. Also hier wird das Prozessuale plötzlich sehr wichtig. Also das sich heranarbeiten an ein Thema, dem offensichtlich die Mitte fehlt. Also ist es auch Elfriede Jelinek an der Stelle nicht möglich, eine Beate Zschäpe zu erzählen, weil ihr das Material um diese Person fehlt, also die Selbstaussage fehlt. Also es gibt keine Einlassungen von ihr, keine Zitate, die man verwenden kann und so weiter. Und diese Lücke, die sich auftut und die dann, wie eben gesagt, schon eine Form von Reflexionsraum, von Projektionsraum wird, die füllt sie auch immer wieder mit einem Blick auf ihre Möglichkeiten, auf ihre Werkzeuge, mit dem sie Geschichte seziert und mit dem sie solchen Ereignissen beikommt. Und sie schaut also immer wieder auf ihr Besteck und sagt irgendwie, ja, das findet ihr jetzt lächerlich, dass ich das mache. Und hier könnte man es natürlich anders sagen. Und ich wiederhole mich auch immer wieder. Also das heißt, dieses Umkreisen des Themas und dieses Zugreifen auf dieses Thema spielt in dem Falle mal eine ganz zentrale Rolle. Was ich auch stark erhalten habe im Ganzen. Also das heißt, ich habe diese Ich-Position dann doch wieder ein bisschen aufgebrochen, also dass sie nicht konsistent bei der Autorin ist, weil so ist es bei ihr sicher auch nicht gemeint. Also so eindeutig wird sie nie in ihren Kontexten. Also so tauchen auch Ich-Bezüge durchaus bei Zuschreibungen des Engels und so weiter auf. Aber es gibt durchaus sehr viel sehr Persönliches und Konkretes, das Sinn macht, auch die Autorenstimme innerhalb dieses Kontextes zu hören. Und zwar diesmal eher als Störelement, als Unterbruch, als Außenverortung innerhalb eines eher geschlossenen Zusammenhangs. Also so, wie sich eben doch ein Externum immer wieder einschaltet und kommentiert, was da passiert oder was da auf dem Präsentierteller liegt. Und diese Interruption finde ich in diesem Falle wichtig und interessant, weil sie auch immer wieder ein Auftauchen aus diesen gewichtigen Situationen ermöglicht. Also schon das Hybride oder das Gemachte in dieser Konstruktion immer wieder sichtbar macht und damit auch etwas schafft, was, sagen wir, auch ein Distanznehmen des Zuhörens wieder möglich macht. Also mit ihr tritt man auch einen Schritt weit wieder aus den Kontexten, deren Dechiffrierung man beim Hörvorgang eben eingewoben ist, raus und reflektiert auch wieder den Zusammenhang, in dem das eigentlich abgespielt wird.
Herr Koppelmann, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, hat mich gefreut. Danke.